Gut, schön, dass Sie hier sind, schön, dass Sie noch da sind. Wahrscheinlich alle schon sehr gespannt auf die Grow-Stipendien-Preisträger. Die letzte Runde, die hier vorher noch ganz interessante Learnings und Insights weitergeben wird, ist eine Best-Practice-Runde. Das heißt, Sie werden viel erfahren über konkrete geförderte Projekte und wir werden uns die im Detail mal anschauen, nämlich was ist eigentlich das, was diese erfolgreichen geförderten Non-Profit-Projekte auszeichnet? Was können wir alle davon lernen? Wie sind sie entstanden? Und wenn ich sage, was können wir davon lernen, dann meine ich auch immer beide Perspektiven. Also wir möglicherweise als freie Journalisten, die ähnliche Recherchen machen möchten, die ähnliche Modelle ausprobieren wollen oder nutzen wollen, aber auch letztlich wir als Kooperationspartner. Wir sind ja auch, also je nachdem, wo man arbeitet, in meinem Fall ist es eher die Perspektive des Kooperationspartners, wie können wir eigentlich, wenn wir solche Projekte veröffentlichen, wenn wir daran mitarbeiten, wie können wir darauf Acht geben, dass das alles gut läuft für beide Seiten und dann auch erfolgreich ist. Bei mir sitzen hier auf dem Podium einmal Jenny Marrenbach, Daniel Drepper und Wolfgang Messner. Und wir werden am Ende auch da nochmal eine Diskussion draus machen, aber gehen am Anfang erstmal einzelne Projekte durch, sodass Sie da einfach mehr auch über die Details erfahren und wir dann eben auch herausarbeiten können, was ist eigentlich jetzt das Erfolgreiche dabei gewesen. Jenny, möchtest du den Anfang machen?
Ja.
Es geht nämlich um eine Recherche, also vielleicht ganz kurz zu deiner Person. Du arbeitest ja vor allen Dingen als freie Journalistin, für auch vor allen Dingen Hörfunk, Radio-Features und Dokumentationen. Doch, bestimmt hört man das gleich auch, sonst gebe ich dir meins. Und hast eine sehr große Recherche zu Haiti gemacht, die einfach auch deswegen spannend ist, weil sie so unglaublich aufwendig ist, weil sie gefördert war auch unter anderem vom Netzwerk Recherche und von der Karl-Gerold-Stiftung und weil sie auch preiswürdig war. Du hast den CNN Journalist of the Year Award gewonnen. Damit?
Nicht mit der, sondern mit der vorherigen.
Mit der vorherigen, okay, das ist genau, also Haiti-Spezialistin offensichtlich. Und genau, vielleicht erzählst du einmal, wie diese Recherche sozusagen zustande kam und auch die Förderung.
Ja, jetzt funktioniert es doch, ne? Genau, also nochmal kurz, ich bin so eine ganz typische Freie und ich habe eben ich bin 2011 das erste Mal nach Haiti gefahren, nach dem Erdbeben und habe da so meine ersten journalistischen Schritte gemacht und bin seitdem immer wieder nach Haiti gefahren. Und es ist so, dass in Haiti ein halbes Jahr nach dem Erdbeben die Cholera ausgebrochen ist und es damals schon bei meinen früheren Recherchen so klar war, irgendwie redet man davon, dass die UN irgendwie beteiligt ist oder irgendwie nicht ganz unschuldig dran ist, dass die Cholera da ausgebrochen ist. Und es gab nie so richtig Beweise. Und dann hat sich über die letzten Jahre halt herausgestellt, also gab es verschiedene Studien etc. dazu, dass die belegt haben, dass die UN tatsächlich schuld ist am Ausbruch der Cholera, weil nämlich nepalesische Blauhelmsoldaten, die für die UN eben in Haiti waren, es gibt ja eine UN-Mission, Friedensmission in Haiti, ihre Fäkalien nicht fachgerecht entsorgt haben und eben kontaminierte Fäkalien in den größten Fluss von Haiti geleitet haben und damit halt diese Epidemie im Land ausgelöst haben, wo offiziellen Zahlen zufolge 10.000 Menschen dran gestorben sind und 500.000 infiziert sind. Einer neuen Studie von Ärzte ohne Grenzen zufolge aber die Zahlen mindestens dreimal so hoch sind, wenn nicht zehnmal so hoch. In Deutschland hört man von dem Ganzen eigentlich überhaupt nichts und für mich war es so, dass es gibt eine Menschenrechtsorganisation, die versucht hat, gegen die UN zu klagen oder die gegen die UN geklagt hat und versucht hat, das alles quasi ans Licht zu bringen. Und dieser Prozess Menschenrechtsorganisation gegen die UN im Fall Cholera stand gerade vor einem entscheidenden Wendepunkt und da habe ich gesagt, okay, das ist der Punkt, an dem man die Geschichte nochmal aufgreift muss und die in die deutschen Medien bringen muss, weil es in Deutschland einfach überhaupt keine Präsenz gab. Dann habe ich mich, wie man das als Freie so macht, an verschiedene Medien gewandt und alle fanden es auch total interessant. Aber keiner wollte so richtig das Risiko eingehen, mich dahin zu schicken und mir auch Reisekosten dafür zu zahlen. Nach Haiti zu fahren ist natürlich zum einen grundsätzlich nicht ganz so einfach, weil es halt ein Land ist, wo einfach konstant Krise herrscht und man kann nicht eben einfach so dahin fahren. Das heißt, man braucht einen Fahrer vor Ort, man muss sich auskennen, man muss die Strukturen so ein bisschen kennen. Man muss zumindest Französisch sprechen. Es ist super teuer, weil dadurch, dass so viele Hilfsorganisationen vor Ort sind, eine Nacht in einem Hotel unter $100 einfach nicht richtig zu haben ist. Und genau, es kommen mal ziemlich viele Kosten da zusammen und man hat eben auch die Sicherheitssituation. Es waren auch gerade noch Präsidentschaftswahlen und da ist auch immer ziemlich viel los. Und das wollte keiner so richtig auf sich nehmen. Und ich habe halt so diese typische Rückmeldung bekommen, die man dann so bekommt von den Redaktionen. Ja, fahr doch mal hin und wenn es dann gut läuft, dann drucken wir die Geschichte. Oder ja, wir nehmen die Geschichte und wir können dich mit maximal 400 € Reisekosten unterstützen. So. Und das war halt so die Realität. Und es war aber so, dass ich dachte, diese Geschichte muss einfach irgendwie erzählt werden. Das ist einfach... das ist einfach eine Geschichte, die wichtig ist. Und dann habe ich mich eben bei Netzwerk Recherche beworben. Und das war jetzt die erste Bewerbung von meiner Seite für so ein Stipendium. Und das war einfach total toll, weil nach diesen ganzen nervigen Diskussionen mit Redaktionen kam irgendwie innerhalb von ein paar Tagen von Netzwerk Recherche ein Anruf. Wir sind interessiert. Und innerhalb von einer Woche hatte ich die Zusage. Und noch ein paar Tage später hatte ich das Geld auf dem Konto, was ich brauchte, um den Flug zu buchen. Genau.
Und was hast du dafür einreichen müssen? Also ich weiß es zufällig, aber
ein Exposé.
Nochmal für die anderen.
Ich habe 2 Seiten Exposé eingereicht, per E-Mail, mehr nicht. Also im Vergleich zu dem, was du eben von der Recherche oder von der Bewerbung da erzählt hast, war das auf jeden Fall extrem unkompliziert, weil man ja sowieso ein Exposé schon hat, was man irgendwie mit dem man an Redaktionen eben rantritt. Und das habe ich minimal umgearbeitet. Das heißt, also ich habe... weiß nicht, vielleicht eine Stunde Arbeit noch mal reingesteckt. Und
hattest du direkt Publikationspartner, die sozusagen mit in dem Exposé auch drin standen? Also war dir schon klar, das wird dort und dort veröffentlicht, wenn es klappt?
Ich hatte starke Interessen von Redaktionen. Mhm. Genau. Genau, und es ist dann tatsächlich so gewesen, also dass Netzwerkrecherche auch schnell erkannt hat, dass die Kosten, also bei einem Netzwerkrecherche-Stipendium bekommt man 2.000 € und selbst das ist halt eben für so eine Haiti-Recherche nicht viel Geld sozusagen. Und deswegen haben sie sich zusammengetan mit der Karl-Gerold-Stiftung und haben quasi eine Kooperation gemacht. Karl-Gerold-Stiftung ist von der Frankfurter Rundschau und die hat dann halt quasi das Stipendium nochmal um 1.300 € erhöht sozusagen. Und damit hatte ich dann quasi das Glück oder die Verpflichtung oder wie auch immer halt in der Frankfurter Rundschau eine Erstveröffentlichung zu dem Thema zu machen. Genau.
Wir haben hier noch die Mappe von dem Fotografen, genau, die wir rumgeben können. Das ist nochmal was.
Genau, ich habe dann einen Fotografen auch tatsächlich mitgenommen, weil als dann klar war, okay, das Stipendium ist da und überhaupt haben wir das halt versucht, ein bisschen größer aufzuziehen und dann noch einen Fotografen mitgenommen, der das Ganze, um einfach gute Fotos zu haben und um einfach dann auch anders arbeiten zu können. Das ist ja schon ein Unterschied, ob man sich auf Ton und Schreiben und Fotos konzentrieren muss oder ob man sich nur auf sein Medium eigentlich konzentrieren kann. Und da sind gute Fotos bei rausgekommen und genau.
Ja. Wie war denn deine Veröffentlichungsstrategie? Also hast du hinterher vor allen Dingen auf dieses FR-Stück hingearbeitet oder hast du das mehrfach publiziert? Hast du verschiedene Formate wahrscheinlich
auch? Ja. Ich habe dann, relativ schnell danach, also als klar war, okay, ich kann die Reise finanzieren, habe ich eine Zusage vom Deutschlandfunk und vom NDR bekommen, eine Radioproduktion draus zu machen, Einstünder. Mhm. Und genau, die haben dann erst versucht zu argumentieren, dass da ich ein Stipendium habe, sie dann gar keine Reisekosten mehr zahlen müssen, wie das halt so ist. Das konnte ich dann aber noch abwenden, aber ich habe insgesamt halt so ein bisschen mehr als 400 € Reisekostenzuschuss quasi noch von den Öffentlich-Rechtlichen bekommen, was schon ziemlich mickrig ist eigentlich so. Also da muss man, glaube ich, auch aufpassen, wie man kommuniziert, damit eben bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht das dann einreißt, dass die denken, okay, die hat ja ein Stipendium bekommen oder die kann sich ja die Reise über das Stipendium finanzieren, so dann brauchen wir da keine Reisekosten mehr zuschießen.
Wie hast du das denn transparent gemacht? Also hattest du eine Kalkulation, die alle einsehen durften, oder wie hast du das strategisch auch geplant?
Na, ich habe bei Netzwerk Recherche und der Karl-Gerold-Stiftung so eine Excel-Kalkulation eingereicht, die jetzt aber nicht besonders detailliert war. Und ja, habe einfach so die groben Kosten für mich und für den, also die den Fotografen auch noch betroffen haben, zusammengezählt. Und das sind ja gar nicht so viele Posten. Das ist der Flug, die Unterkunft und der Fahrer und dann vielleicht nochmal ein Fixer oder ein Übersetzer an der einen oder anderen Stelle. Und das reicht aber schon, um auf ziemlich hohe Summen zu kommen. Also das war relativ ersichtlich und da gab es mit Netzwerkrecherche auch keine große Diskussion, also keine große Nachfrage drüber, weil das irgendwie klar war.
Genau. Was sind denn so aus der Recherche so die Learnings, die du mitgenommen hast? Welche Fehler würdest du nicht nochmal machen oder worauf würdest du besonders achten beim nächsten Mal?
Aus Sicht einer Freien, jetzt wirklich aus Sicht einer Freien, die finanzieren muss, dass sie ihre Recherche macht, ist, man kann sich einfach nicht nur auf Print verlassen. So. Also ich habe wirklich mit verschiedenen Printmedien gesprochen und man kann sich da einfach nicht drauf verlassen. Ich habe das Gefühl, man muss sich einfach breit aufstellen. Und wenn man die Möglichkeit hat, Radio dazu zu machen oder sogar jetzt durch die Fotos konnten wir noch so ein bisschen eben online auch machen und so, dann hat man schon durchaus bessere Chancen, sein Budget da wieder reinzubekommen.
Und es war auch für alle Redaktionen okay, dass du in mehreren Kanälen publizierst?
Ja, okay. Das stand irgendwie nicht zur Frage, ja. Sind dann im Nachhinein sind dann jetzt noch andere aufgesprungen, weil sie dann gemerkt haben, ach, okay, wenn die Sachen dann jetzt da sind, dann wollen wir es jetzt doch auch haben. Mhm. Also im Nachhinein hat sich jetzt die Arbeit schon gelohnt, aber das war halt eben, das konnte man ja auch nicht vorhersehen. Da hat jetzt auch zum Beispiel nochmal zu beigetragen, dass der Hurricane Matthew jetzt nochmal da war. Da hat man jetzt nochmal die ganzen Katastrophenbilder gesehen aus Haiti und die Cholera hat nochmal so einen Höhepunkt erreicht, so, und an der Stelle eine Geschichte zu haben, wo man sagen kann, ja, es ist die UN, die verantwortlich ist für die Cholera und der Prozess ist so und so ausgegangen. Das war natürlich dann auch ein guter Zeitpunkt.
Ja, also das heißt, das Besondere an der Stiftungsfinanzierung hier war, dass es überhaupt erst ermöglicht hat, dass du diese Recherche machen konntest.
Genau, ja. Und eben mit dem Vorteil tatsächlich im Vergleich zu anderen Stiftungen, dass es einfach total unkompliziert war und schnell ging, weil ich habe innerhalb von 2 Wochen die Gelder auf dem Konto gehabt, also die erste Hälfte des Geldes, und konnte damit den Flug buchen. Und das ist ja auch nicht normal, dass man nicht erstmal über Wochen das machen musste. Und für mich war klar, okay, ich muss zu dem Zeitpunkt fliegen, weil das mit den Daten dieses Prozesses eben zusammenhing. Und da hat Netzwerkrecherche dann schnell darauf reagieren können.
Gut. Gibt es aus dem Publikum noch Fragen zu diesem Projekt konkret? Bevor wir sonst nämlich zum nächsten gehen, vielleicht schließt da was an. Okay, ja, bitte. Vielleicht, ich komme vorbei.
Mein Name ist Dara Letten-Dakus, ich bin auch freie Journalistin, auch überwiegend eigentlich beim Hörfunk, wobei ich jetzt so anfange, mich so darin selbstständig zu machen. Und meine Frage ist, wie du das wahrnimmst, was jetzt Themen betrifft, die, wie du meintest, auch Deutschland, womit Deutschland sich noch nicht so auskennt, ob da das Interesse weniger groß ist, weil eben die Leser das nicht kennen, wo man ja eigentlich als Journalist davon ausgeht, das wäre genau das, was spannend ist. Wie ist deine Erfahrung damit? Und das andere, das mit dem mit den Finanzierungsmitteln der Sender, ob da das abbaut, dieser, also dass da weniger Mittel gestellt werden für Recherchen im Ausland. Und das, was man hört mit den Korrespondenten, ich habe früher immer gedacht, das sind Menschen, die dahin gesendet werden, aber letzten Endes sind es viele, die dort schon sind, die da schon leben. Wie ist deine Erfahrung damit? Wirst du als Korrespondentin überhaupt von einem Sender oder von einem Medium mal woanders hingeschickt oder vielleicht seit dieser Geschichte jetzt?
Okay, also ich werde immer wieder auf Haiti-Themen angesprochen, konkret, aber es gibt jetzt keinen, der mich hinschickt. Ich kriege zwischendurch mal von so Hilfsorganisationen die Anfrage, ob ich dann PR-mäßig für die hinfahre und was mache. So. Aber und die oder die würden dann alles zahlen. Das habe ich einmal gemacht, das mache ich jetzt seitdem nicht mehr. Aber das Sender sagen, fahr doch mal nach Haiti für ein Stück, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Zu deiner zweiten Frage, ich glaube, dass es, ich habe auch das Gefühl, dass es weniger Budget gibt, so auf jeden Fall in bestimmten Hörfunkbereichen. Jetzt gibt es immer weniger Plätze. Innerhalb dieser Plätze ist das Budget aber flexibel. Und da kommt es eben darauf an, wie man auch verhandelt. Lerne ich immer mehr. Genau. Und deine erste Frage war?
Interesse.
Ach so, das Interesse. Ja, das war auf jeden Fall was, wo ich mich gewundert habe, weil dieser Rechtsstreit zwischen der haitianischen Menschenrechtsorganisation und der UN, das ist ein Thema, was international total präsent ist. Also das ist in den juristischen Fakultäten von Harvard und Yale wird der Fall quasi gerade so als Prinzipienfall durchgespielt und es gibt internationale Bewegungen, Menschenrechtsorganisationen, Rechtsbewegungen und so weiter und so fort, die diese Menschenrechtsorganisationen unterstützt haben. Es ist einfach so, dass Haiti nicht so Thema in Deutschland ist und dass es deswegen in Deutschland nicht angekommen ist. Und ich habe schon den Eindruck, dass das ganz signifikant dazu beiträgt, ob man ein Thema verkaufen kann oder nicht. Was dazu führt, dass man ganz oft eben versucht, diesen Deutschlandbezug zu finden, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil ich finde, wenn die UN dafür verantwortlich ist, dass Zehntausende oder Hunderttausende Haitianer sterben, weil die UN ihre Fäkalien nicht richtig entsorgt hat, dann braucht man dafür keinen Deutschlandbezug. Aber tatsächlich ist es so, dass bei vielen Redaktionen das so sein muss. Oder dann beim Bayerischen Rundfunk muss dann halt der Bayernbezug da sein. Das ist da manchmal ja, kompliziert.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke in das Projekt. Genau. Wir gehen über zum nächsten Erfahrungsbericht zu Daniel Drepper von Korrektiv. Du hast Korrektiv ja mitgegründet und kommst eigentlich aus dem investigativen Sportjournalismus, hast dich mit multiresistenten Keimen beschäftigt, mit diversen Themen, auch Ärzten und Pharma und so weiter, aber jetzt eben auch zuletzt sehr groß und lange mit dem Thema Pflegesystem in Deutschland. Und das ist, finde ich, ein sehr bemerkenswertes Projekt, weil das ja eben auch mit Buchveröffentlichungen und diversen Serien mit unterschiedlichen Kooperationspartnern jetzt gerade ja, peu à peu veröffentlicht wurde und wird. Wie ist das entstanden? Wie hat das begonnen und wie hast du das aufgesetzt?
Also wir haben mit dem Projekt angefangen, als Vanessa Wormer bei uns Datenfellowship gemacht hat, was sie damals zufälligerweise von der Rudolf-Augstein-Stiftung finanziert bekommen hat. Die war 2 Monate bei uns und wir haben halt 10 Datenfellows gehabt im Jahr 2015. Und haben in der Bewerbung mussten die Fellows quasi bei uns ein Projekt pitchen und sie hatte gesagt, sie würde sich gerne mal das Pflegesystem in Deutschland angucken und mit dem Fokus auf der Benotung von Pflegeheimen, weil seit Jahren klar ist, dass das nicht funktioniert. 2009 ist sie eingeführt worden, fast alle Pflegeheime in Deutschland werden mit sehr gut benotet. Es gibt fast kein Pflegeheim, was schlechter als 1,7 abschneidet. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, anhand dieser Benotung vernünftige Aussagen zu machen, ob ein Pflegeheim gut oder schlecht ist. Und hinter diesen Pflegenoten gibt es aber eine ganze Menge Daten. Einzelbenotungen von bestimmten Teilen, ich glaube es sind 77 Fragen oder so, die benotet werden. Und sie hatte überlegt, ob man daraus nicht ein gutes datenjournalistisches Projekt machen könnte und quasi eine eigene Benotung für Pflegeheime macht. Das war natürlich viel zu viel für 2 Monate, was wir auch vorher hätten sehen können, haben wir aber nicht oder haben wir vielleicht geahnt, aber ignoriert. Und dann war sie 2 Monate bei uns und hatte sich alles angeguckt und alles angelesen. Und ich habe sie damals halt betreut und als sie fertig war mit den 2 Monaten, hatten wir halt ganz viel Wissen über Pflegeheime und Pflegenoten und wie das alles irgendwie funktioniert, aber überhaupt nichts, was ansatzweise in der Nähe von der Veröffentlichung gewesen wäre. Und dann lag das erstmal ein bisschen rum und dann haben wir immer gesagt, ja, es wäre aber auch irgendwie schade, nichts zu machen und dann machen wir nochmal 2 Monate und dann veröffentlichen wir aber was und dann nach den 2 Monaten waren wir immer noch nicht so weit und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt haben wir schon so viel Zeit investiert, jetzt machen wir das richtig und haben den NDR angesprochen und haben gefragt, ob die nicht Lust hätten, mit uns was zusammen zu machen. Bei Korrektiv machen wir es häufig so, dass wir, wenn wir Print- oder Online-Veröffentlichungen machen mit Partnern, kooperieren wir auch, aber da gibt es relativ häufig den Fall, dass wir tatsächlich sehr, sehr viel selber recherchieren und dann auf den Partner erst zugehen. Bei Fernsehen ist es genau andersrum, weil wir kaum Fernsehjournalisten bzw. gar keine richtigen Fernsehjournalisten im Team haben und auch gar keine Möglichkeiten haben, lange Dokumentationen wirklich sinnvoll zu produzieren. Deswegen gehen wir immer sehr früh auf Fernsehsender zu. Und beim NDR war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir steuern dieses Vorwissen bei, plus helfen bei der Betreuung in der Doku und geben gerne Input und so weiter, aber ihr müsstet die Doku halt wirklich umsetzen. Und dann haben wir jemanden gefunden, der zweimal eine Woche in ein Pflegeheim geht, undercover. Das hat der NDR dann zu einer Doku gemacht und die Deadline hat sich bestimmt 12-mal verschoben oder so. Wir wollten das erst im Herbst 2015 machen, dann im Winter 2015, dann im Frühjahr 2016, dann im Frühsommer 2016 und dann wurde es dann, ich glaube, am 3. Juni was oder so.
Wann hast du angefangen, das Buch zu schreiben?
Also als wir beschlossen, an die Doku zu machen und der NDR dabei war, haben wir im Herbst dann auch irgendwann überlegt, dass man eventuell ein Buch daraus machen könnte, weil es halt immer mehr wurde. So, es gibt zwei Sachen, habe ich bei dem Projekt gelernt. Das erste ist, es macht extrem viel Sinn, wenn man schon viel recherchiert, auch ganz viele verschiedene Kanäle zu bespielen. Da können wir gleich nochmal drei Sätze zu sagen. Und das zweite ist, dass es ganz, ganz, ganz schlecht ist, sich einfach nur ein Thema im Sinne von Pflege vorzunehmen. Das war mir auch vorher klar und das habe ich auch vorher eigentlich schon dreimal gelernt gehabt, aber es ist mir wieder passiert. Und wir haben es, glaube ich, ganz gut gerettet, dadurch, dass wir so viele Veröffentlichungen daraus gemacht haben und so viele Aspekte. Aber es war auf jeden Fall, also komplett falsches Herangehen. Und wir haben damals halt dann gesagt im Herbst, okay, wir machen dazu ein Buch und wenn wir ein Buch machen, wollen wir aber jetzt nicht so ein klassisches Buch machen, wie es so häufig gibt, mit irgendwie 25 Kapiteln, die vorher 25 Artikel in irgendeiner Zeitung oder einer Zeitschrift waren und ich als Leser muss mich ganz überspitzt gesagt so ein bisschen durcharbeiten, weil es ein Sachbuch ist und ich die Fakten irgendwie mehr erarbeiten muss über 250 Seiten, sondern wir wollten bewusst ein Buch machen, was eher so im amerikanischen Stil mit Hauptcharakter und Protagonist und ich führe die Leser durch und mische denen so ein bisschen die Fakten in den Kapiteln unter und lasse sie das schön durchlesen. Und dadurch hatten wir zumindest die Chance, dass wir die Datengeschichte machen konnten, die Doku machen konnten und das Buch machen konnten. Und es war nicht alles immer genau das Gleiche, sondern wir hatten tatsächlich so verschiedene Aspekte, die wir dann auch ganz am Ende über verschiedene Ausspielwege immer mal wieder über Wochen und Monate neu bewerben und neu verbreiten konnten, sodass das sich dann auch einigermaßen gelohnt hat am Ende.
Was die Ausspielwege angeht, wie habt ihr die ausgewählt? Also ist das quasi ein Masterplan? Man sitzt dann am Tisch und denkt sich so, boah, und für den Aspekt hätten wir jetzt gerne noch das Medium? Oder kommen die eher auf euch zu mit einem ähnlichen Thema? Oder wie lief das?
Also die Doku mit dem NDR war klar. Im Buch machen wir so, dass wir einen kleinen Verlag gegründet haben, um die Bücher selber veröffentlichen zu können. Wir machen auch Bücher oder machen gerade ein Buch mit einem großen Verlag, weil das bei dem Thema einfach mehr Sinn macht. Aber hier bei der Pflege haben wir uns schon von vornherein überlegt gehabt, wir werden vermutlich relativ viele Produkte haben und relativ viele Ausspielwege und wir wollen die Publizität, die wir ohnehin selber erreichen, dazu nutzen, den Buchverkauf selber anzukurbeln, weil wenn wir über unseren eigenen Verlag ein Buch verkaufen, dann bleibt ungefähr 6-mal so viel bei uns hängen, als wenn wir das über einen großen Verlag machen. Und dann haben wir gedacht, okay, da gibt es eine Chance, gerade über diese Datengeschichte so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, dass es sich einigermaßen lohnt. Wir müssen ungefähr bei uns im Verlag 1000 Bücher verkaufen, damit wir bei null sind, was ich finde eine ganz gute Ausgangsposition ist und das Pflegebuch haben wir mit einer Auflage von 2000 gemacht und die ist jetzt vermutlich bald verkauft, also hat sich das zumindest einigermaßen gelohnt. Und diesen Masterplan gab es in dem Sinne nicht, aber was wir gemacht haben, was wir auch immer häufiger versuchen mit so Datengeschichten, ist, dass wir sagen, wir haben für alle 13.000 Pflegeheime in Deutschland die Daten zusammengesammelt und so eine Art Service-Plattform gemacht, wo jeder sein Pflegeheim nachgucken kann. Die ist nicht perfekt, aber ich finde, dass sie am Ende ganz in Ordnung geworden ist. Und daraus haben wir dann datenjournalistisch versucht, Geschichten zu machen und haben diese Geschichten, wie wir es immer häufiger machen, aufs Regionale runtergebrochen. Das heißt, wir haben halt für jede Zeitung, die Lust hatte, mit uns zu kooperieren, wir schreiben die dann relativ frühzeitig an, gesagt, okay, wir können für die Region der Heilbronner Stimme alle Pflegeheime raussuchen und euch errechnen, wie teuer die sind im Vergleich zum Bundesland oder im Vergleich zum ganz Deutschland und so weiter und so fort. Und wollt ihr da nicht eine Geschichte zu machen? So, das Problem war dann, dass wir eigentlich denen nur die Daten schicken wollten und die machen dann die Geschichte. So, das hat aber bei den meisten regionalen Zeitungen nicht funktioniert, weil es einfach auch viel zu erklärungsbedürftig war. Und dann saßen wir am Ende da mit einem Volo, einem Praktikanten und ich und hin und wieder noch ein anderer Reporter und haben irgendwie 14 verschiedene Geschichten geschrieben, die alle ungefähr gleich waren, aber mit unterschiedlichen Daten halt so dann für die unterschiedlichen Regionen aufgeschrieben.
Also das Learning daraus wäre ein anderes Timing oder eine
andere Art? Das Learning daraus wäre viel, viel früher anfangen, solche Geschichten vorzubereiten. vorbereiten und nicht sagen, wir machen am 3. Juni eine Geschichte mit der Welt und am 5. Juni eine Geschichte mit der Welt am Sonntag und am 3. Juni abends die Doku mit dem NDR und am 3. Juni haben auch alle Regionalzeitungen ihre Geschichte da liegen und das hat halt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hätten und war auch unnötig stressig. Und genau, aber wenn man das quasi besser taktet, halte ich das eigentlich, wenn man schon so viel Aufwand investiert, auch für sehr sinnvoll, sich ruhig mehrere Wochen Zeit zu nehmen, dann zu gucken, wie kann ich das möglichst breit streuen, sodass das Buch dann kam mal zwei Wochen später raus und dass man es zumindest in einem vernünftigen Takt hat. Und dann haben wir halt dadurch, dass wir relativ viel Material hatten, was wir gar nicht alles auf einmal ausspielen konnten, halt danach noch die Chance genutzt, auch noch weiter das so am Laufen zu halten. Also zum Beispiel habe ich aus dem Material vom Buch nochmal 7 Geschichten gemacht, die ich über einen Zeitraum von 3 oder 4 Wochen bei Zeit Online gespielt habe. Und das Gute war halt dann, dass jedes Mal unten drunter stand, der Autor hat ein Buch geschrieben, das Buch heißt so und so und hier können Sie das Buch kaufen. So, und dann, also
im Prinzip eine komplette Aktion, auch um das Buch nochmal an Mann zu bringen.
Klar. Genau, ja. Weil natürlich haben wir nur ein paar tausend Leser jeden Tag auf der Seite, weil wir halt noch vergleichsweise klein sind und da kaufen dann halt 0,3 am Tag das Buch so und dann lohnt sich das halt nicht. Aber wenn bei Zeit Online Text 200.000 Mal geklickt wird, dann sehe ich halt genau bei Amazon, wie es springt. So, und dann macht das halt auch Sinn.
Ja, und gerade dazu gäbe es ja vielleicht gleich noch die Möglichkeit, weiter zu diskutieren, ansonsten nach dieser Session. Damit wir jetzt nämlich hier auch noch genug Zeit Wolfgang Messner zur Verfügung stellen können, der ja das gemeinnützige Projekt Pro Recherche mitgegründet hat, was ja ein Lehrprojekt ist im Prinzip. Also ihr begleitet Recherchen, ihr begleitet Fellows, die dann mit eurer Unterstützung sozusagen den kompletten Rechercheprozess durchlaufen und die ja auch schon in vielen Fällen wirklich ganz großartige Sachen auf die Beine gestellt haben. Und da hast du uns auch was mitgebracht.
Ja, vielleicht erzähle ich mal kurz, wie es dazu kam. Meine beiden Mitgründer, Meinrad Heck und Thomas Schuler und ich auch, unterrichten seit längerem schon, eigentlich seit Jahren, an Akademien und Universitäten, hauptsächlich Recherche, investigative Recherche. Und ihr wisst es sicher auch, das kann man vielleicht einen Tag lang machen oder, wenn man viel Glück hat, mal 2, 3 Tage und dann ist das Seminar zu Ende. Wenn man sehr viel Glück hat, 5 Tage, eine Woche. Das ist aber schon die Ausnahme. Und du kannst eigentlich in der Zeit, das haben wir festgestellt, den Leuten schon ein bisschen was beibringen. Du kannst ein paar Übungen machen. Du kannst sehr viele Heldengeschichten erzählen von tollen Recherchen, die du gemacht hast oder jemand anders. Aber die lernen dadurch das eigentlich gar nicht richtig. Ja. Wir haben uns orientiert am amerikanischen Modell. In Amerika gibt es das häufiger an der Columbia University oder American University, dass die lange begleitete Recherchen machen. Und das haben wir dann auch versucht. Das heißt, wir unterstützen vor allem junge, aber es müssen nicht nur junge Journalisten sein, bei ihren Recherchen. Also wir unterrichten die Grundlagen, die Techniken, aber sagen dann auch, jetzt fangt an und wenn Sie nicht weiterkommen, helfen wir. Wir stellen zum Teil unser eigenes Netzwerk zur Verfügung und so weiter. Und ja, das hat so einige Erfolge erzielt. Ja, das Ganze begann so vor etwa 2 Jahren. Es ging dann so über, wir haben das 2015 zum ersten Mal vorgestellt bei Netzwerk Recherche, bei der Jahrestagung. Aber es ging schon ein bisschen vorher los als in den eigenen Sachen. Also ich kann mal kurz ein paar Beispiele, die ich hier vorbereitet habe, hoffentlich klappt es jetzt auch, zeigen. Ja, also ich fange mal an, genau hiermit, da kenne ich mich auch ziemlich gut aus, selber zufällig. Also das ist die Heidenheimer Zeitung, das ist eine Lokalzeitung, ein Teil der Südwestpresse, also der größten Zeitung in Baden-Württemberg. Die Silja Kummer, so heißt die Kollegin, war beim Tom im Seminar bei der Bayerischen Presse, Akademie der Bayerischen Presse, und die sagte, ich habe da so ein Thema, Cross-Border Leasing, da hat sich die Stadt Heidenheim dran beteiligt, es geht um dieses Abwasser. Werk, ja, und Ich will jetzt nicht, das ist sehr kompliziert, ich will jetzt nicht auf Details Cross-Border-Leasing eingehen, aber im Endeffekt ist es so, nach der forscherischen Meinung werden Anlagevermögen in die USA transferiert, offiziell geleast. In Wirklichkeit handelt es sich um ein reines Finanzspiel. Das ist eigentlich eine Wette, aber ist nur nebenbei. Also auf jeden Fall kriegen die dann Geld, den sogenannten Bearwert-Vorteil, und es gibt aber Risiken, deshalb ist auch ein Finanzkonstrukt eine Wette. Wenn nämlich zum Beispiel eine Bank ausfällt, und das war in dem Fall so, dann müssen die Bank ersetzen, wenn nicht, müssen sie Strafe zahlen. Ne? Deshalb auch Casino und Finanzwette. Ja? Und die Silja hatte folgendes Problem mit der Geschichte. Sie wusste, da gibt es ein Problem mit der Bank, aber die Stadt wollte nicht sagen, wie hoch das Risiko ist, das Finanzielle. Ne? Und das war ihre Ausgangslage, und Tom rief mich an, weil er wusste zufällig, ich habe da schon viel recherchiert dazu und auch mal eine große Serie geschrieben zu dem Thema. Und ich sagte, ja, lass dir das machen, ich helfe. Er hat ihr die Strategie erklärt, wie man das macht. Und also die Ausgangslage war, die Stadt sagt, wir sagen nichts, normalerweise in der Lokalredaktion schreibt man da nichts. Wir haben ja erklärt, roll erstmal den ganzen Fall auf, berichte erstmal in mehreren Teilen. Das zeige ich jetzt mal ganz kurz, so, wie es dann so weiterging. Das war der erste Teil, dann wurde das Problem hier im zweiten, also hier Investorpucht, ich will es nur ganz kurz, Investorpucht auf Geheimhaltung war dieser Teil, dann kam der dritte Teil. Das war alles, ohne dass die Stadt irgendwas an Informationen beigetragen hat. Wir haben ja einfach gesagt, sprich mit Leuten, die was wissen. Es gab eine Stadtratssitzung und so weiter, die hat das alles gemacht, wie wir das ihr so vorgeschlagen haben. Wir haben ihre Texte gelesen, wir haben ihr auch Vorschläge gemacht zur Redigatur. Manche hat es übernommen, manche nicht. Das war voll okay. Hier hat die Stadt behauptet, es gibt keinen Ausfall der Bank, ja, und es gibt also damit auch kein Problem. Das war nicht ganz richtig. Ja. So, und dann habe ich zum Beispiel, also es gibt einen Wirtschaftsanwalt, den ich auch schon interviewt hatte, Julian Roberts, der hat sozusagen den geheimen Gehalt dieser Geschäfte eigentlich enthüllt, und den hat sie dann auch interviewt. Und ich weiß jetzt nicht, ob die letzte Geschichte auch dabei ist. Nee, ich glaube nicht. Also jedenfalls am Ende, um das kurz zu machen, am Ende war es so, die Stadt musste zugeben, dass es ein Finanzrisiko von 30 Millionen Euro, über 30 Millionen Euro gibt. Ne? Um zu der Geschichte noch zu sagen, für diese Recherche hat sich die Sia Kummer um Journalistenpreise beworben. Sie war die erste Lokaljournalistin, die den Otto-Brenner-Preis damit gewonnen hat, ne? Worauf wir natürlich als Pro-Recherche auch sehr stolz sind, nach wie vor. Das zeigt einfach, Sia Kummer war vorher eine völlig unbekannte Lokaljournalistin in Heidenheim, die aber Interesse hatte an Recherche. Und wir haben ja halt einfach gezeigt, du kannst was machen, ohne dass du irgendwelche von offiziellen Stellen Informationen kriegst, haben wir die Wege gezeigt, wie diese gehen kann, und das war am Ende sehr erfolgreich. Es gibt noch weitere Beispiele, ich erkläre mal noch, weil wir uns ja vor allem an junge Journalisten wenden, ist es so, dass das ist jetzt unsere eigene Webseite Pro Recherche, kann ich natürlich empfehlen, da mal drauf zu gehen. Ja. Das ist hier der Otto-Brenner-Preis, den ihr nochmal seht, den, wo Herbert Brandl meinte, es sei Lokaljournalismus, wie er gar nicht besser gehe. Wir haben, Mana Tech hat über mehrere Jahre einen jungen Studenten betreut. Christian Schweppe heißt der wurde jetzt gerade einer der 30 besten Talente in Deutschland gewählt vom Medienmagazin. Christian hat, bin ich wieder zu hoch, Gott, das ist alles ein bisschen nicht so, tut mir leid, es geht nicht anders, weil ich habe diese Texte nicht von dem Christian.
Das war aber gerade schon zu sehen, vielleicht einmal zurück mit dem Browser, einmal auf die Zurück-Taste.
Eigentlich muss es hier drauf sein.
Beschreib sonst gerne, was er
gemacht hat. Ja, sonst lasse ich es einfach. Das ist hier bei den Dossiers. Also jedenfalls, Christian hat Thema Rüstungslobby gemacht und wurde begleitet von meiner Tech. Der hat ihm genau erklärt, wie er das machen soll. Und Ich lasse es jetzt einfach. Also er hat die Geschichte war für den Spiegel nachher am Ende und hat da mehrere Geschichten gemacht über geheime Treffen der Rüstungslobby, wie die sich untereinander so verständigen, was die da ist da hingefahren, hat das beobachtet, hat auch Fotos gemacht und so weiter. War auch sehr erfolgreich. Christian Schweppe studiert nach wie vor an der Uni in Eichstätt, arbeitet aber mittlerweile, war beim Stern, war beim Spiegel, ist jetzt gerade bei der ARD und beobachtet die Wahlen in den USA, gilt da als so upcoming Star. Und ja, also wir sind auch sehr stolz auf Christian, der mittlerweile einer unserer Berater ist. Wir haben so mehrere, also so 20, 30 Berater, die wir immer wieder heranziehen aus dem Journalismus, die in unsere Seminare kommen und dann was erzählen, zum Teil die Leute mit unterrichten. Was ich sagen wollte, halt, ist, wir könnten viele Christian Schweppes hervorbringen, wenn wir sozusagen die Möglichkeiten und Mittel hätten. Die Mittel sind das, was uns fehlt.
Wie muss denn jemand sein, der zu euch kommt und der dann, also was sind so die Erfolgsfaktoren, die ihr festgestellt habt in den letzten Jahren?
Also das müssen einfach Leute sein, die gern Journalisten sind, die was wollen. Uns interessieren nicht unbedingt Leute, die fertig sind und die alles schon kennen und wissen, sondern die neugierig sind, die lernen wollen, die Interesse haben, was zu lernen und sich auch was anzunehmen. Ja? Und also wir haben das an mehreren Universitäten auch gemacht, zuletzt in Tübingen. Dort ging es aber nicht so gut, weil einfach das Niveau einfach ein bisschen unterschiedlich war. Es geht besser an solchen Journalismus-Universitäten. Da sind die Leute einfach, wie in Eichstätt zum Beispiel, wahrscheinlich auch in Dortmund, nehme ich an. Ja, das sind ja die beiden, wo das in Deutschland möglich ist. Wir haben es auch schon als Workshop letztes Jahr, der erste gemacht in Berlin. Da sind jetzt auch die ersten Artikel entstanden, zum Beispiel in so einer Zeitschrift in Südtirol. Da ging es um Antibiotika in der Tiermast. Ja. Südtiroler Schinken kennen wir alle, kommt nur leider nicht aus Südtirol, kommt aus den Schweinemastbetrieben in Niedersachsen hauptsächlich. Ne. Und das hat der Kollege dort detailliert nachvollzogen. Und auch diese Problematik, dass die kontaminiert sind durch sehr viel Antibiotika und so weiter. Das sind halt so Beispiele, wo wir zum Teil Anstöße geliefert haben, aber zum Teil auch dezidiert immer, wenn Probleme da waren, den Leuten geholfen haben, über ihre Klippen hinwegzukommen, weil sie Schwierigkeiten hatten bei den Recherchen. Und ja, das ist so die Grundidee dabei. Ja.
Gibt es aus dem Publikum Fragen zu Pro-Recherche oder auch zu den anderen Projekten nochmal? Oh Gott, da draußen ist schon Weltunter. Ja, weil wir dann nämlich ansonsten gleich weitergehen könnten in die Auslobung sozusagen der Stipendien. Und ich weiß, dass da ein bisschen knapp ist, deswegen würde ich diese Runde jetzt schließen und euch sehr, sehr danken für die Einblicke und Anstöße vielleicht dann auch nochmal, um gleich weiter zu diskutieren, wenn wir unten zu Abend essen oder einen Wein trinken. Genau. Vielen, vielen Dank auch fürs Interesse.